Bei Stallbetreibern ist es halt leider häufig so, dass man irgendwas extra braucht, aber das im Optimalfall für umsonst sein soll. Was ich aus Pferdebesitzerperspektive natürlich absolut verstehen kann. Aber wir müssen halt trotzdem ehrlich bleiben, keiner arbeitet gerne gratis. Und bei den Stallbetreibern ist es nun mal so, die haben dann nicht nur dieses eine Pferd, wo jemand was extra möchte, die haben dann 10 oder mehr Pferde in einem Stall. Und wenn jeder eine Kleinigkeit extra möchte, dass sie darauf dann natürlich keine große Lust haben, das ist, glaube ich, für uns alle auch irgendwie nachvollziehbar. Also das auch immer im Hinterkopf behalten, dass man da einfach schon den Stallbetreibern mit etwas entgegenkommen kann.
Hallo und herzlich willkommen zu Heu, Hafer und Co., deinem Pferdefutter-Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Ein Thema, das man vielleicht nicht zuallererst mit Fütterung in Verbindung bringt, das aber immer Thema ist, wenn es darum geht, um Pferdefütterung zu optimieren oder die Haltung zu verändern. Und zwar kennt jeder die Situation, das Pferd ist krank, man muss irgendetwas im Haltungsmanagement oder in der Fütterung verändern und dann bekommt man schon ein schlechtes Bauchgefühl, weil man sich denkt, wie sage ich es meinem Stallbetreiber? Das ist ein kritischer Punkt, der nicht selten zu Streitgesprächen führt, was meiner Meinung nach gar nicht nötig wäre. Und deshalb habe ich mir heute Unterstützung geholt in dem Podcast von der lieben Tamara Ulbrich von Equihumana. Und sie wird uns heute helfen, wie wir künftig solche Streitgespräche vermeiden können. Ja, wird gemeinsam im Gespräch einiges erklären. Hallo und herzlich willkommen, Tamara.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du darfst gerne kurz mal erklären, warum ich gerade dich für dieses Thema an Bord geholt habe.
Ja, gern. Also ich bin, wie gesagt, Tamara von Equihumana und wie man dem Namen schon entnimmt, Equihumana, geht es bei mir nicht nur um Pferde, sondern auch um den Menschen. Ich bin nämlich Pferdetrainerin und auch Psychologin und das bedeutet, dass ich in der Hinsicht natürlich einerseits die Bedenken, Probleme und Herausforderungen von Pferdebesitzern kenne. Bin natürlich auch selbst Pferdebesitzerin und kenne das sehr gut. Und auf der anderen Seite bin ich aber eben Psychologin und kann dementsprechend da einfach auf gewisse Kommunikationsstrategien zum Beispiel zurückgreifen, wenn es einfach um so Themen geht wie zum Beispiel, wie gebe ich adäquat Feedback? Genau. Und deswegen bin ich eben heute hier, weil ich zu solchen Themen auch Beratungen bzw. Coachings anbiete. Ja, und ich freue mich, dass ich da heute weiterhelfen kann.
Ja, das klingt, finde ich, schon sehr spannend. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Dann starten wir gleich dann mit der ersten Frage an dich. Und zwar erlebe ich es in meinem Praxisalltag bei Cavallo sehr häufig, dass wir eben auch in unserer Beratung Tipps zur Veränderung von Haltung, Fütterung, aber auch Training geben oder zum Beispiel auch mal sagen, frag da doch mal bei deinem Hufschmied oder Hufbearbeiter nach, stell das in Frage oder red darüber mit den Leuten oder wir hinterfragen, ob sich auch die behandelnden Tierärzte mit dem Hufbearbeiter und so weiter abgestimmt haben. Und da kommen wir leider immer wieder darauf, dass die Experten untereinander sich nicht abstimmen. Der Pferdebesitzer steht für mich bildlich gesprochen in der Mitte des Kreises und muss versuchen, mit den Experten einzeln zu kommunizieren, die Meinungen zu übergeben und dann irgendwie für sich einen Weg zu finden. Das ist ja allein schon schwierig genug, aber dann kommen eben schwierige Gespräche hinzu, ja, vor denen es einen wahrscheinlich oft schon graut, wenn man in den Stall geht. Und da würde mich von dir, Tamara, interessieren, gibt es da irgendwie grundlegend wichtige Tipps, die man beachten sollte, wenn man so ein Gespräch plant oder angehen möchte, ohne jetzt schon auf ganz konkrete einzelne Beispiele einzugehen, weil die Beispiele habe ich noch vorbereitet und Die werden wir danach gerne noch besprechen.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Dinge, auf die man achten kann und auch achten sollte, damit das Ganze nicht im Drama endet. Und zwar zum einen, das hat noch gar nichts mit dem Gespräch an sich zu tun, aber es geht so ein bisschen darum, die Rahmenbedingungen abzuchecken. Das heißt, es gibt ja auch Ställe, die auch, wenn sie zum Beispiel einen Einstellplatz haben, schon gleich von Anfang an konkret ausschreiben, wir möchten nur Pferde, die barhuf sind. Oder ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, dass es Ställe gibt, die schreiben, in unserem Einstellbetrieb möchten wir keine Pferde, die eingedeckt werden. Also das heißt, wenn man in einem solchen Stall steht und dann verändert sich bei einem etwas, also sei das jetzt, dass das Pferd einen Beschlag benötigt, dass das Pferd eingedeckt werden muss oder, dann ist es meistens schon mal schwieriger, das umzusetzen, weil dieser ganze Stall und die ganze Organisation und auch ja die Philosophie, die hinter diesem Stall und dem Stallbesitzer steht, in eine andere Richtung geht. Also darüber sollte man sich im Vorhinein im Klaren sein, dass es da auch einfach dazu führen kann, dass man nicht zu einem Konsens kommt. Und das sind auch so Dinge, die man immer im Vorhinein schon abklären sollte, wenn man zum Beispiel auf neuer Stallsuche ist. Also dass diese Rahmenbedingungen schon möglichst gut zu dem passen, was man selber beziehungsweise das eigene Pferd braucht. Das ist mal Punkt 1, unabhängig von dem, was man im Gespräch beachten sollte. Dann ist es natürlich auch so, dass man, bevor man sich jetzt explizit auch an die Stallbetreiber wendet, immer vorab überlegen sollte, gibt es etwas, was ich auch selber übernehmen kann oder wo ich mich mit anderen Einstellern zum Beispiel absprechen kann. Also bei mir war das zum Beispiel eine Zeit lang so, dass wir Einsteller hatten, das Pferd, das war übergewichtig und deswegen sollte dieses Pferd langsamer sein Heu fressen und bekam ein Heunetz. Und der Stallbetreiber, wo wir aber waren, der hat gesagt, das ist ihm zu umständlich, er stopft keine Heunetze und ihm ist es auch irgendwie zu aufwendig, das aufzuhängen. Und die wussten zum Beispiel, dass ich immer später am Abend im Stall war und haben dann zum Beispiel mich gefragt, ob ich am Abend diesem Pferd dann immer das Heunetz hineinhängen kann. Und ich habe dann dafür, wenn ich was gebraucht habe mit Pferd rausbringen, Pferd reinbringen oder ähnliches, konnte ich eben mich auf diese Einsteller verlassen. Also das war dann so im Geben und Nehmen. Da ist einem dann schon einmal geholfen und dem Stallbetreiber im Normalfall auch, weil er keinen Mehraufwand hat. Also das sind immer Dinge, die man jederzeit irgendwie umsetzen kann, dass man eben selber schaut, was man machen kann oder wo man Hilfe bekommen kann. Wenn das nicht oder nur teilweise der Fall ist, dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, wenn man etwas extra benötigt, dann fällt für den Stallbetreiber ein Mehraufwand an. Ein Mehraufwand, das bedeutet immer, er braucht mehr Zeit oder mehr Produkt vielleicht, wenn es auch um die Fütterung geht, dass mehr Heu benötigt wird oder ähnliches. Das heißt, da kann man sich meistens schon etwas beliebt machen, wenn man im Vorhinein einfach schon anbietet, dass man sagt, okay, ich bräuchte dies oder jenes extra, dass man aber dann gleich dazu sagt, dass man bereit wäre, mehr zu zahlen oder im Stall irgendwie mitzuhelfen. Vielleicht gibt es das ja auch, dass man sagt, okay, man mistet an einem Tag pro Woche die Box selber oder hilft da irgendwie. Also das macht meistens schon Sinn, weil ansonsten kommt es halt bei vielen Stallbetreibern gleich so rüber wie, aha, ich soll jetzt immer mehr machen und bekomme dafür aber nichts. Also die Stallbetreiber würden dann da ja schlechter aussteigen. Hufschmiede und Tierärzte zum Beispiel, die verrechnen ja im Normalfall automatisch mehr. Also wenn der Hufschmied einen Spezialbeschlag anbringen muss, dann ist er teurer, weil er dafür länger braucht oder andere Materialien braucht und auch der Tierarzt. Und bei Stallbetreibern ist es halt leider häufig so, dass man irgendwas extra braucht, aber das im Optimalfall für umsonst sein soll. Was ich aus Pferdebesitzerperspektive natürlich absolut verstehen kann. Aber wir müssen halt trotzdem ehrlich bleiben, keiner arbeitet gerne gratis. Und bei den Stallbetreibern ist es nun mal so, die haben dann nicht nur dieses eine Pferd, wo jemand was extra möchte, die haben dann 10 oder mehr Pferde in einem Stall. Und wenn jeder eine Kleinigkeit extra möchte, dass sie darauf dann natürlich keine große Lust haben, das ist, glaube ich, für uns alle auch irgendwie nachvollziehbar. Also das auch immer im Hinterkopf behalten, dass man da einfach schon den Stallbetreibern mit etwas entgegenkommen kann.
Das klingt für mich jetzt auch danach, dass man sich die Brille des anderen aufsetzen sollte.
Ja, auf jeden Fall, weil man vergisst das manchmal, weil man hat ja immer nur so sein Bedürfnis und sein Ziel im Hintergrund und ist da vielleicht noch emotional irgendwie mittendrin und vergisst dann aber, dass das Pferd ja in einem System eingebettet ist, weil nichts anderes ist ein Einstellbetrieb. Das ist ein System, das bedarf einer gewissen Organisation. Da steckt eine Arbeit dahinter, die wir als Einsteller vielleicht nicht unbedingt sehen. Da stehen Menschen dahinter, die genauso mal frei haben wollen und nicht gratis arbeiten wollen. Und das übersieht man sehr leicht. Also auch wenn man nichts extra braucht, das muss man sich wirklich klar machen, okay, wie würde es mir gehen, wenn da jetzt jemand kommt und möchte etwas extra von mir und möchte aber nichts dafür extra zahlen oder tun oder mir entgegenkommen. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, so logisch das jetzt vielleicht klingen mag, aber dass man höflich bleibt, weil ich das ganz oft erlebe, das ist, wie gesagt, manchmal gar nicht mit Absicht. Man ist einfach so in seiner Emotion und macht sich Sorgen um das Pferd und denkt, oh mein Gott, ich brauche das jetzt ganz schnell und sofort, dass man einfach vergisst, höflich zu sein. Und Höflichkeit öffnet einem aber im Normalfall viel schneller und viel mehr Türen, als wenn man irgendwo hineingeht und sagt, ich will das jetzt aber. Also so sehr fordernd ist.
Wobei, also ich begrüße das absolut und ich bin eigentlich absolut deiner Meinung, aber manchmal kommt mir schon vor, dass die, die am lautesten schreien, auch am meisten bekommen.
Ja, leider. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass das manchmal der Fall ist. Und da habe ich so den Eindruck gewonnen, es ist so, die Stallbetreiber oder wer auch immer, die wägen dann so ein bisschen ab. Wann habe ich meinen Seelenfrieden, wenn ich jetzt einfach das mache und die Person XY lässt mich in Ruhe oder wenn ich es nicht mache und sie nervt weiter. Also da wäre es natürlich auch begrüßenswert, wenn auch die Stallbetreiber sich überlegen, welche Art von Einstellern möchte ich denn behalten? Möchte ich die, die immer nur nörgeln und immer mehr wollen, oder möchte ich die, mit denen man auch ganz normal reden kann? Aber grundsätzlich denke ich, dass man, also egal, ob man viel braucht oder wenig oder gar nichts, da einfach immer höflich kommunizieren sollte, egal um was es geht. Und was auch noch wichtig ist, wäre vielleicht, dass man gewisse Sachverhalte auch einfach erklärt. Weil wir müssen uns das ja so vorstellen, es sind oftmals Leute, Stallbetreiber, die hatten früher zum Beispiel einen Kuhstall, haben dann das Ganze umgebaut und es ist jetzt ein Pferdestall. Das heißt, das sind Menschen, die vielleicht von Pferden nicht so viel Ahnung haben oder denen vielleicht auch nicht so klar ist, warum es dem Pferd jetzt unbedingt gut gehen muss. Weil früher, da haben wir auch 50 Kühe im Stall gehabt und ja, wenn eine gestorben ist, dann ist halt eine gestorben. Überspitzt formuliert jetzt. Denkt sicher nicht jeder so, aber das muss uns halt auch da wieder klar sein, das sind andere Menschen mit vielleicht anderen Hintergründen und anderen Wertesystemen. Und dementsprechend ist es so, wenn wir mit einem Tierarzt oder mit einem Hufschmied reden, die wissen meistens relativ schnell, worum es geht und warum gewisse Dinge wichtig sind. Hingegen der Stallbetreiber, der weiß das nicht zwangsläufig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir etwas brauchen vom Stallbesitzer, dass wir dann auch wirklich erklären, warum wir das jetzt brauchen. Dass dieser Person das auch klarer wird, weil sie ja, wie gesagt, einfach eventuell einen ganz anderen Bezug zu dieser Sache hat. Also das wäre jetzt auch noch so ein kleiner Tipp. Und das sind jetzt alles so Sachen, die klingen so logisch eigentlich. Total. Aber ganz oft ist es so, dass in der Praxis, wenn man dann wirklich was umsetzen will oder was braucht, dann ist man einfach so auch in seinen eigenen Emotionen schon drin, dass man diese Kleinigkeiten übersieht Und dann macht man sich das Leben damit automatisch ein bisschen schwerer. Und das wäre ja schade, weil genau das kann man ja nicht brauchen, wenn es dem Pferd dann eh nicht gut geht und man irgendwie irgendwas verändern muss.
Ja, das sind jetzt eigentlich auch schon alles Dinge, die auf meine Frage, die ich noch stellen wollte, einzahlen. Und zwar, wie man eben etwas möglichst annehmbar formuliert. Also mit all diesen Tipps beeinflusse ich ja bereits das, dass ich zu dem Ergebnis komme, das ich mir wünsche und dass ich bekomme, was ich gerne hätte, oder?
Genau.
Das ist ja schon mal sehr gut und ich finde, da waren jetzt schon hilfreiche Sachen dabei. Und alleine, dass man sich mal die Zeit nimmt und zu überlegen, was macht er den ganzen Tag und wofür bekommt er aktuell Geld und was ist vielleicht extra zu bezahlen oder welche Kapazitäten haben die oder wie kann ich es anders organisieren? Das sind, finde ich, schon sehr hilfreiche Tipps, weil diese Zeit nimmt man sich oft nicht. Manchmal bekommt man vom Tierarzt etwas gesagt und läuft sofort los, weil man es natürlich möglichst schnell ändern möchte. Aber da wäre vielleicht manchmal gut, noch eine Nacht darüber zu schlafen und sich das vielleicht zu überlegen. Was mir im Alltag auch immer wieder auffällt, ist, ich kenne ja auch Tierärzte und Hufschmiede persönlich, aber trotzdem fällt mir auf, dass die oft untereinander wenig kommunizieren. Und wenn es dann um einen Krankheitsfall geht beim Pferd, gibt es einige natürlich, die sich super abstimmen und zusammenarbeiten. Aber in vielen Fällen, die wir auch betreuen von der Fütterung her, sprechen sich die Leute nicht ab. Und auch wenn wir anbieten, dass wir uns direkt mit dem Tierarzt abstimmen würden im Hinblick auf die Fütterung, wird das sehr, sehr selten angenommen. Was mich wundert, weil die Experten untereinander könnten auf einer fachlichen Ebene miteinander sprechen. Und ich finde, das wäre oft einfacher und vielleicht auch für den Pferdebesitzer und das Pferd effektiver. Aber ja, kannst du dir das erklären, warum da immer noch so wenig Hand in Hand gearbeitet wird? Warum da noch so jeder irgendwie alles zwar an den Pferdebesitzer übergibt, aber dann wenig auf die anderen Bereiche geschaut wird?
Ich glaube, dafür gibt es mehrere Gründe. Also das eine ist sicherlich mal ein Zeitfaktor. Weil auch da, wenn wir uns wieder diese Bereiche anschauen, die meisten Tierärzte und Hufschmiede, die sind einfach bis oben hin voll gebucht. Das heißt, in dem Moment, in dem die sich noch mit anderen Kollegen irgendwie telefonisch absprechen müssen oder über einen Fall diskutieren müssen, bedarf das natürlich Zeit, wenn man es anständig machen möchte. Und ich glaube, dass viele einfach da ein Zeitproblem haben. Also das schon sowieso. Und dann natürlich noch einen Zeitslot zu finden, an dem der Hufschmied zum Beispiel und der Tierarzt gleichzeitig Zeit haben. Ich glaube, das wird praktisch gesehen einfach sehr, sehr schwierig, dass das dann so zustande kommt. Dann gibt's natürlich auch noch die persönliche Ebene. Also ich beobachte das ganz oft, dass der Tierarzt Meier kann gut mit dem Hufschmied Kramer, aber mit dem Hufschmied Müller aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht. Weiß ich nicht, ob die früher zur Schule gingen oder was da mal war. Es ist einfach manche können miteinander besser und andere schlechter. Und das ist leider tatsächlich dann häufig ein Hindernis, wenn man dann eben ausgerechnet den Hufschmied und den Tierarzt hat, die miteinander sich nicht so gut verstehen, dass die das natürlich vermeiden, dass die irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Umgekehrt habe ich es aber auch schon erlebt, dass ein Tierarzt zum Beispiel einen Hufschmied nicht kennt, also vom Namen her noch nicht gehört hat und dementsprechend dann ein bisschen skeptisch ist. Also das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, weil ihr das ja, glaube ich, auch anbietet, mit den Leuten zu sprechen, dass das dann so, aha, das ist eine Firma, die ist aber nicht bei uns aus der Region, habe ich noch nie gehört, dass das so ein bisschen Skepsis da ist. Weil es ist einfach, der Mensch ist so, sobald man jemanden persönlich getroffen hat oder mal geredet hat, da muss noch nicht viel fachlicher Input ausgetauscht worden sein, aber da ist einem diese Person oder Firma oder was auch immer irgendwie vertrauter und sympathischer und man ist dann zugänglicher. Also auch das kann ein Hindernis sein. Menschen sind da sehr interessant. Also wenn man sich zu gut kennt und es sich nicht ausstehen kann, wird es schwierig. Wenn man sich aber irgendwie noch nicht kennt, ja, dann ist es irgendwie auch schwierig. Also das kann auf jeden Fall der Fall sein. Und man muss dazu sagen, dass leider immer noch manche Fachbereiche enorm unterschätzt werden. Also vor allem, wenn es um Fütterung geht und um Training, ja, bin ich immer wieder überrascht, wie wenig diesen beiden Aspekten oder Faktoren beigemessen wird. Weil das Pferd bekommt ja jeden Tag mehrere Kilogramm Futter. Und trotzdem ist es teilweise auch bei Tierärzten noch nicht im Kopf angekommen, dass das vielleicht auch eine Auswirkung haben könnte, wenn jetzt nicht so das optimale Futter ist, was in das Pferd hineinkommt. Also dass das vielleicht der Grund sein könnte, warum das Immunsystem zum Beispiel immer geschwächt ist. Und selbiges gilt eben für Trainer. Also obwohl die meisten Pferde ja fast täglich geritten oder in irgendeiner Art und Weise bewegt wird, ist noch niemand auf die Idee gekommen oder nicht sehr viele, dass wenn dieses Tier 5-mal pro Woche suboptimal bewegt wird, es irgendwann natürlich auch niederschlägt auf den Bewegungsapparat oder auf die Muskulatur. Ich konnte da noch nicht ganz rausfinden, woran das liegt, dass gerade auch diese zwei Fachbereiche etwas unterschätzt werden von vielen. Aber mir kommt vor, es ist so, weil es da vielleicht auch leichter ist, eine Symptombehandlung zu machen. Also wenn das Auge tränt, ja, dann verschreibt man halt eine Salbe, anstatt dann groß nach der Ursache zu forschen. Oder ja, wenn das Pferd muskulär verspannt ist, dann spritzen wir den Rücken ein oder lassen halt einmal den Physio kommen und dann hat sich das kurzfristig auch schon wieder erledigt. Also vielleicht liegt es daran, dass man das mit kurzfristigen Maßnahmen ändern kann.
Ja, der Wunsch des Pferdebesitzers ist ja natürlich auch jener, das möglichst schnell zu verändern. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass die Bereiche auch irgendwo unterschätzt werden. Ich persönlich muss sagen, es gibt halt auch super viele Futtermittelfirmen, die einfach irgendwas verkaufen. Und ich sehe tagtäglich Rezepturen, wo ich mir denke, Leute, was füttert ihr da euren Pferden, wenn ich lese Schälkleie und andere komische Dinge oder nur die Schalen von den Sonnenblumenkernen etc. werden gefüttert, wo ich mir denke, für was, Leute, für was? Da kann ich mir schon vorstellen, dass die Tierärzte oder andere Experten da irgendwie die Hoffnung in die Futtermittelindustrie verloren haben. Und bei den Trainern muss ich ganz ehrlich sagen, auch ich bin ja auch geprüfte Trainerin. Und wenn ich sehe, was und wer alles rundum unterrichtet, dann graut mir. Und dann darf man das meiner Meinung nach auch oft nicht Training nennen oder Unterricht. Aber ich glaube, auch da ist vielleicht einfach die Bandbreite an fachlichem Personal von exzellent bis schlecht sehr groß, wo die vielleicht oft auch nicht wissen, womit habe ich es zu tun und wie kann ich die einschätzen. Was natürlich auch wieder darauf einzahlt, wie du gesagt hast, wenn man jemanden kennt und vielleicht auch persönlich kennt, ist es dann gleich besser, als wie wenn man jetzt von dem gar nichts weiß. Und es gibt ja auch so viele verschiedene Trainingsmethoden. Wenn ich nicht weiß, wie der das zum Beispiel macht, dann ist es auch schwer einschätzbar. Und kaum jemand nimmt sich, glaube ich, Zeit, dem Kunden beim Training zuzusehen und beim Reiten und wirklich zu schauen, wie geht er mit dem Pferd um. Ich glaube, da fehlt auch oft einfach die Zeit.
Aber Zeit. Und mir kommt vor, es fehlt auch der ganzheitliche Blick, weil, also klar, niemand kann alles können. Das ist mir völlig logisch. Aber es ist schon so, dass man sagen muss, dass auch, also ich habe zum Beispiel eine Tierärztin als Kundin, die zum Beispiel zu mir gesagt hat, sie hatte während ihrem Studium und sie hat sich auf Pferde spezialisiert, niemals irgendwas Anständiges über Training gelernt. Also das heißt, sie ist zwar Tierärztin, spezialisiert auf Pferde und sie mit ihrem eigenen Pferd hat aber gesagt, sie braucht Hilfe von außen, weil das im Tierarztstudium einfach nicht der Fall war. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es da in der Zwischenzeit irgendwelche Fortbildungen gibt und dann ist die Frage, wie gut sind diese Fortbildungen, aber das Gleiche gilt ja auch für Hufschmiede. Gibt es zum Beispiel Fortbildungen für Hufschmiede, die das Thema Futter beleuchten? Was sich ja dann auch am Huf widerspiegelt oder wenn wir uns Krankheiten wie Hufrehe auch anschauen. Also ich glaube, da ist es einfach sehr schwierig, weil dieser ganzheitliche Blick fehlt. Man kann natürlich nicht alles perfekt können, aber dass man wenigstens mal davon gehört hat und es weiß, dass man dann irgendwie weitervermitteln kann, das würde ich schon sehr wichtig finden.
Ja, oder auch eben gewisse Themenbereiche dann abgibt, oder? genau auf, also, und dann genau das passiert, was ich eigentlich vorher eben in Frage gestellt habe, warum es nicht passiert, mit anderen zusammenzuarbeiten.
Genau.
Also bevor wir hier jetzt ein bisschen abdriften, ich sehe schon, wir könnten uns über vieles unterhalten, habe ich noch 2, 3 konkrete Fragestellungen, mit denen wir uns sehr häufig beschäftigen, beziehungsweise in unseren Futterberatungen, die wir tagtäglich erstellen, ist es sehr häufig so, dass wir Pferdebesitzern die Empfehlung geben, sie sollten doch die Rauffuttermenge reduzieren oder erhöhen. Jetzt gehen wir einmal von einem einfachen Fall auf, das Pferd steht nicht im Offenstall und hat 24 Stunden Heu, wo das ja schon schwierig ist, sondern einfach in einer Box Paddock mit Weidegang. Genau, aber das ist schon so ein sensibles Thema, wo die Leute dann oft sagen, ey nein, da kann ich überhaupt nichts machen, das Rauffutter ist so, wir müssen jetzt alles über das Krippenfutter drehen. Das ist natürlich nicht in jedem Fall möglich und auch nicht gesund, weshalb wir dann schon immer darauf pochen, dass schon die Rauffuttergabe der Grundstein ist und das passen muss. Aber kannst du da den Leuten irgendwie sagen oder einen Tipp geben, wie spreche ich das an, wenn ich mehr oder weniger Heu haben möchte?
Das ist tatsächlich ein nicht ganz einfaches Thema mit diesem Heu. Ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, dass viele Stallbesitzer nach Gefühl füttern. Also die können dir nicht sagen, Pferd XY bekommt, keine Ahnung, so und so viele Kilo und das andere Pferd kriegt doppelt so viel, sondern die machen das häufig nach Gefühl.
Aber stopp, nur vorausgeschickt jetzt an alle, wenn ich jetzt nur dem Pferdebetreiber sagen möchte, ich möchte mehr oder weniger, ich will ihm gar nicht sagen, wie viel Kilo, weil das ist mir eh klar, dass die das nicht jeden Tag abwiegen. Aber ich als Pferdebesitzer kann ja hergehen und kann die Menge einmal abwiegen. Dann weiß ich ja, wie viel es ungefähr ist. Und dann kann ich ja anhand unserer Angabe von Cavallo sagen, hey, es müsste mehr oder weniger sein.
Genau. Und auch da würde ich tatsächlich wieder dazu appellieren, zusammenzuarbeiten. Also man kann es versuchen, dass man also zum Beispiel hergeht und eben, wie du es gerade gesagt hast, erstmal abwiegen und von der Vorstellung hat, wie viel bekommt denn das Pferd. Und dann könnte man zum Beispiel einfach sagen, okay, ich wiege das jetzt ab, die Menge, die das Pferd bekommen sollte, und leere sie dann zum Beispiel in eine Schubkarre, je nachdem, wie halt dort gefüttert wird, und zeigt das dem Stallbesitzer, damit auch der mal optisch, ist natürlich nicht ganz genau, müssen wir nicht reden.
Aber damit der mal ungefähr eine Vorstellung davon hat, was denn dieses Pferd an Rauffutter bekommen sollte.
Oder was ich auch schon gesehen habe, ist tatsächlich, dass Leute das Heu selbstständig abgemessen haben, die 3 Portionen in große Säcke gepackt haben und der Stallbetreiber dann einfach nur noch diese Säcke in die Box hineinwerfen musste. Also da war das Heu dann praktisch schon die entsprechende Menge für den Tag abgemessen und der Stallbesitzer hat es dann nur noch in die Box reingeschüttet. Bedeutet für die Pferdebesitzer natürlich mehr Aufwand. Dafür weiß man dann aber auch, dass die entsprechende Menge Heu dann tatsächlich auch da reinkommt. Man kann auch, das knüpft ein bisschen an dem Thema, was ich vorhin gemeint habe, dass die Stallbetreiber manchmal so ein bisschen eine andere Brille aufhaben, dass man dem Stallbetreiber vielleicht auch so ein paar Merkmale nennt, an denen man erkennen kann, dass das Pferd jetzt zum Beispiel zu dick oder zu dünn ist. Dass man sagt, hey du, schau mal bei meinem Pferd, keine Ahnung, sieht man die Rippen, es ist zu dünn, ich bräuchte bitte mehr Rauffutter. Also dass man auch da, weil viele Stallbetreiber sehen das ja auch nicht. Also die können nicht wissen, ist das Pferd zu dick, ist es zu dünn, ist es normal? Und dass man ihnen da einfach diese konkreten Marker sozusagen gibt. Und dann ist es, also nicht nur bei diesem Thema, sondern grundsätzlich eigentlich bei allen Themen, einfach empfehlenswert, wenn man Ich-Botschaften sendet. Also wenn man sehr sachlich ist und nicht gleich ins Interpretieren geht, von wegen, das ist Absicht und alle anderen Pferde bekommen viel mehr Heu und so weiter und so fort, sondern dass man sachlich bleibt und sagt, hey du, mir ist aufgefallen, ich habe das abgewogen, mein Pferd bekommt so und so viele Kilogramm Heu. Und für mich wäre es aber wichtig, oder für mein Pferd wäre es aber wichtig, dass es so und so viele Kilogramm Heu bekommt, weil, dass man da auch das Bedürfnis formuliert, dass man sagt, es hat eine Stoffwechselerkrankung oder es ist zu dick oder es ist zu dünn, dass man da wirklich so das eigene Gefühl und das eigene Bedürfnis auch vermittelt. Dass der Stallbesitzer merkt, es ist einem wichtig, dass man erklärt, warum es wichtig ist und dass man da auch vielleicht nochmal wertschätzend hervorhebt, dass eigentlich beim Stall eh alles passt und man eigentlich nicht unbedingt wechseln möchte, aber es wäre halt jetzt aufgrund der Situation für dieses Pferd wichtig, dass es mehr Heu gibt oder weniger. Also dass man nochmal hervorhebt, es ist jetzt nicht alles blöd, aber dieses Thema Heu, das wäre ein wichtiges und das sollte auch bitte geändert werden.
Klingt gut. Dann wünsche ich jetzt allen da draußen, die das verändern wollen, viel Erfolg beim nächsten Gespräch, würde ich sagen. Und auch das mit den Taschen ist ein guter Tipp. Dann ein etwas heikleres Thema. Wir bleiben beim Heu. Heu einfach deshalb, weil es uns bei Cavallo betrifft und weil es eigentlich so jeden Stallbetreiber auch so mit einschließt. Ich habe beobachtet, mein Pferd bekommt schimmliges Heu. Was mache ich jetzt?
Ja, also ich würde das Heu auf jeden Fall, wenn man das sieht, wenn es noch in der Box ist, rausholen. vielleicht auch ein Foto machen. Also dass man einfach dieses schimmlige Heu als Beweisstück in Anführungszeichen da hat. Also dass der Stallbetreiber jetzt nicht denkt, man ist irgendwie empfindlich oder man hat es falsch gesehen, sondern dass man da einfach wirklich das Heu als Fakt vor Ort oder als Foto hat, dass er sieht, was man meint. Grundsätzlich, es kann immer mal wieder passieren, dass ein Ballen dabei ist, der nicht so gut ist oder wo man den Schimmel erst innen sieht. Es soll nicht verfüttert werden, auf keinen Fall, aber es kann im Eifer des Gefechts einfach mal passieren. Deswegen auch hier ruhig bleiben, sachlich bleiben. Es muss jetzt nicht per se irgendwie Absicht gewesen sein. Sollte jetzt allerdings regelmäßig schimmliges Heu verfüttert werden. Ich weiß auch, dass es Stallbetreiber gibt, die da der Ansicht sind, das ist ein Pferd, ein bisschen schimmliges Heu. Das schadet bei so einem großen Tier nicht. Dann ist es natürlich schwierig und da würde ich auch empfehlen, das wird ja dann nicht nur ein Pferd betreffen, das wird ja dann alle Pferde betreffen, dass man sich vielleicht gemeinschaftlich alle Einsteller besprechen und das auch als gesammeltes Anliegen dem Stallbetreiber gegenüber formuliert. Dass man auch da das wieder erklärt, dass man vielleicht auch Lösungsansätze vorschlägt. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass der Heulieferant gewechselt werden kann, wenn zum Beispiel einfach sehr viele schimmlige Heuballen dabei sind. Oder auch, wenn es irgendwie um die Lagerung vom Heu geht, weil vielleicht ist das die Ursache dafür, dass das Heu so schimmelig ist. Also, dass man schaut, dass man als Einstellergemeinschaft gemeinsam mit dem Stallbetreiber Lösungen sucht. Aber, und jetzt wird's wichtig, der Stallbetreiber darf auf gar keinen Fall das Gefühl vermittelt bekommen, dass er als meistens Landwirt keine Ahnung von Heu hat. Weil dann wird es gefährlich.
Ja.
Da reagieren viele Landwirte einfach sehr ungut, wenn dann die Leute, die eigentlich im Büro zum Beispiel arbeiten, hergehen und ihm als Profi in seinem Gebiet erklären, was es mit dem Heu auf sich hat. Also deswegen auch da aufpassen bei der Formulierung und einfach versuchen, das zu erklären, welche Bedürfnisse man selber braucht, welche Bedürfnisse ein Pferd hat, warum das wichtig ist. Aber den Landwirt oder den Stallbetreiber in seiner Profirolle belassen und ihm jetzt nicht das Gefühl vermitteln, nein, du hast ja eh keine Ahnung.
Okay. Ich muss kurz eben anmerken auch, eben es sollte auf keinen Fall verfüttert werden. Und wenn sich das Problem trotz der Tipps von der Tamara nicht lösen lässt, dann empfehle ich wirklich, entweder eigenes Heu zuzukaufen und es zu verfüttern oder den Stall tatsächlich zu wechseln, weil eure Pferde langfristig großen Schaden nehmen können, sei es verdauungsmäßig oder entgiftungsstoffwechselmäßig.
Stimmt, das habe ich mir auch als letzten Punkt aufgeschrieben. Also wenn das alles nicht hilft, dann muss man in dem Fall tatsächlich leider den Stall wechseln. Es hilft dann einfach nichts.
Ja. Aber eben, ich finde voll gut von dir, dass du auch sagst, man kann sich mit den anderen zusammensprechen und man sollte ihn in seine Expertenrolle lassen, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass es oft in der Kommunikation schwierig wird, wenn der andere das Gefühl hat, man glaubt ihm nicht oder schätzt seine Meinung nicht und Oder eben das schimmelige Heu wird beabsichtigt gefüttert. Wenn jetzt natürlich als Antwort kommt, das Heu ist schimmelig und das macht nichts und das ist okay so, dann muss man eh den Stall wechseln, weil dann wird sich auch nichts ändern.
Ja.
Genau, aber das finde ich schon einen wichtigen Tipp. Und dann hätte ich noch eine Frage, die auch, ja, wo es auch sehr oft schwierig ist, dass die Leute das verändern, betrifft das Thema Weidegang. Und zwar, ja, in unserer Beratungen haben wir halt auch immer Pferde oder immer wieder Pferde, die bereits an Hufrehe gelitten haben oder aus einem anderen Grund nicht auf die Wiese dürfen, aus ernährungsphysiologischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber auch das, finde ich, ist ein Thema, das die Leute schwer ansprechen können, wenn es darum geht, dem Stallbetreiber klarzumachen, dass das Pferd nicht auf die Weide darf, weil so die allgemeine Meinung im Stall oder in diesem Bereich oft so ist, dass ja, die Pferde gehören auf die Weide. Das Schönste, was man sich so vorstellen kann, kommt mir oft vor, ist das Pferd auf dem grünen Gras und die laufen da rum und dann ist der Pferdebesitzer glücklich. Ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit, dass man dagegen eine Vorstellung auch kämpft. Das sollte man verändern, obwohl das ja so positiv ist. Aber ja, auch das hat ja oft gesundheitliche Gründe. Und ja, wie bringe ich das am besten an? Was kann ich da selber vielleicht tun?
Also da gelten natürlich die ganzen Vorschläge auch von vorhin, die wir ja schon angesprochen haben. Und gerade in solchen Fällen kann man auch immer auf die tierärztliche Anordnung verweisen. Weil gerade die Meinung von Tierärzten oder Ärzten insgesamt wird sehr geschätzt. Also das hat einfach einen gewissen Status, das hat eine gewisse Schwere. Und wenn man dann eben kommt und sagt, der Tierarzt hat angeordnet das, dann ist es manchmal was völlig anderes, als wenn man sich da als Pferdebesitzer den Mund fusselig redet. Und im Normalfall sollte der Tierarzt das ja dann tatsächlich anordnen, dass das Pferd nicht oder nur mäßig Weidegang bekommt. Und dann kann man das tatsächlich genauso sagen. Wenn man Glück hat, ist vielleicht sogar der Stallbetreiber gerade in der Nähe, wenn der Tierarzt da ist und kriegt es dann mit oder der Tierarzt kann das dann irgendwie selber dem Stallbesitzer sagen. Also das ist dann natürlich ganz besonders geschickt.
Bei uns ist es ja aber so, dass wir nicht vor Ort sind und es leider oft so ist, dass der Rat, entweder es wurde der Tierarzt nicht zu Rate gezogen oder da wurde über die Fütterung nicht gesprochen. Also es ist schon oft so, dass der Tierarzt das noch nicht geraten hat, wir den Pferdebesitzer dann darauf aufmerksam machen. Das heißt, ich kann mich auf den tierärztlichen Rat nicht beziehen, aber Sie könnten ja sagen, mein Ernährungsberater hat es so gesagt, also auch dann wäre das ja auf einen Experten bezogen. Denkst du, es hilft auch, wenn man dann sagt, man könnte danach fragen oder ist das dann eher unerheblich in einem Gespräch? Also, dass der Stallbetreiber sich dann nochmal erkundigen könnte?
Also ich würde es auf jeden Fall anbieten. Allerdings gehe ich aus, dass kein Stallbetreiber sich die Mühe machen wird und tatsächlich bei euch anrufen wird, um nochmal nachzufragen. Aber ich würde es in jedem Fall anbieten und auch die Kontaktdaten geben, damit der Stallbetreiber, wenn er denn möchte, das tatsächlich auch tun kann. Dann ist natürlich zu schauen, welche Möglichkeiten gibt's in diesem Stall. Also gibt es Paddocks oder gibt es die Möglichkeit, irgendwie einen Bereich abzuzäunen oder ähnliches? Weil das bezieht sich wieder von ganz auf den Anfang, wo ich über die Rahmenbedingungen gesprochen habe. Wenn man in einem Stall steht, in dem alle Pferde gesammelt auf eine Wiese rauskommen und es gibt nirgends auch nur die Möglichkeit, irgendwie ein Paddock zu machen oder ein wiesenfreies Stück, dann wird es einfach schwierig. Mhm. Wenn es aber irgendwo die Möglichkeit gibt,
dann kann man das auf jeden Fall ansprechen. Auch da ist es natürlich wieder sinnvoll, wenn man sich mit anderen Einstellern zusammenredet, dass dieser Aufwand, in Anführungszeichen, dann auch nicht nur für ein Pferd praktisch gemacht werden muss,
sondern dass es dann zwei oder drei Pferde betrifft, weil das halt Pferde sind, die ähnliche Bedürfnisse zum Beispiel haben. Und damit lohnt es sich dann für den Stallbetreiber einfach mehr. Und was ich schon finde, was man den Stallbetreibern auch direkt so sagen kann, es gibt ja immer mehr Pferde, die an Hufrehe erkranken oder die auch einfach nicht oder nicht so viel auf die Weide sollten. Das ist einfach so ein bisschen ja, eine Erscheinung unserer heutigen Pferdepopulation. Und dann kann man das auch direkt so ansprechen, dass man sagt, okay, mein Pferd, das darf nicht oder nur begrenzt auf die Weide. Wir haben hier im Stall vielleicht noch zwei Pferde und es gibt immer mehr Pferde mit diesem Problem, die aufgrund von einer Erkrankung oder von was auch immer nicht oder nur begrenzt auf die Weide gehen dürfen. Das heißt, dass man das den Stallbesitzern vielleicht auch so ein bisschen schmackhaft macht, dass die damit sich und ihren Stall auch so ein bisschen ja, in eine Marktlücke positionieren können, weil Fakt ist, wir haben eigentlich zu wenige Ställe, die sowas bieten. Also ich kenne ganz viele Leute, die verzweifelt auf der Suche sind nach einem Stall, der geeignet ist für ein Pferd mit Hufrehe und einfach nichts finden. Und ich finde, dann kann man das den Stallbesitzern auch wirklich so kommunizieren. Dann hat der Stallbesitzer was davon, der macht dann vielleicht eine größere Umbauaktion und macht vielleicht ein größeres Paddock oder einen größeren Sandbereich, sodass es also nicht nur für die 2-3 Einsteller, die das jetzt gerade brauchen, hilfreich ist, sondern dass er dann noch 3 weitere Pferde aufnehmen kann. Das heißt, er bekommt dadurch Kundschaft, er hat irgendwie ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, den Leuten im Stall ist geholfen und 3 Leuten außenrum, die vielleicht verzweifelt auf der Suche nach einem Stall sind, weil sie ein Hufrehepferd haben, ist auch geholfen, weil die das dann einfach finden. Ja. Also ich finde, das sind ja auch so Dinge, das den Stallbesitzern nicht unbedingt klar ist und das kann man denen wirklich direkt so formulieren, weil es auf lange Sicht gesehen für den Stallbesitzer eigentlich ein Vorteil ist, wenn er seinen Stall so ein bisschen auf diese spezifische Zielgruppe ausrichtet.
Ja, voll guter Punkt. Grundsätzlich aber sollte man davon ablassen oder kann man das machen, dass man sich vorab mit den anderen Einstellern zusammenspricht und dann als Gruppe auf den Stallbetreiber zugeht und das Thema anspricht? Oder ich habe manchmal das Gefühl, es kommt dann etwas ungut, wenn man das Gefühl hat, da kommen mehrere Leute gleich auf einen zu, als wollen die einen vielleicht überrumpeln oder überstimmen. Besser vorher absprechen und das nur so ein bisschen im Gespräch einfließen lassen oder wirklich gemeinsam hingehen.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Also vorher abklären mit den anderen auf jeden Fall, weil man muss ja erstmal rausfinden, ob es auch noch andere Menschen, andere Einsteller gibt, die ein ähnliches Bedürfnis haben wie man selbst. Was ich aber nicht machen würde, ist, dass dann eine Gruppe von 10 Personen zu dem Armen, in dem Fall einzigen Stallbetreiber hingeht. Weil dann ist der schon ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung. Weil wenn 10 Leute auf einen zukommen und man selber ist ganz alleine, dann wird es schwierig. Also dass man sagt, okay, man schickt vielleicht eine Person als Sprecher hin oder zu zweit. Ich würde aber nicht unbedingt mehr Personen als 2 zum Stallbesitzer hinschicken, weil der sich sonst einfach in die Enge getrieben fühlen kann. Und deswegen, dass man das schon betont und auch deutlich macht, wir sind mehrere, aber eben nicht dieses überrumpelnde, wir kommen jetzt zu 10 und er gerät dann in Panik und schlägt dann um sich und lässt sich gar auf gar nichts ein. Also das wäre kontraproduktiv.
Okay, und dann noch eine Frage, da müssen wir wirklich Schluss machen, weil ich sehe, uns läuft die Zeit davon, aber ist es dann ratsam, solche Gespräche anzukündigen und quasi wie um eine Sprechstunde oder einen Termin zu bitten? Oder ist es besser, ich komme mal in den Stall, ich schaue mal, wie die Stimmung heute so ist und mache das dann spontan?
Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde aber trotzdem vielleicht einen Termin ausmachen, einfach weil so ein Gespräch etwas mehr Zeit braucht. Und wenn man den Stallbetreiber zufällig trifft und der ist vielleicht gerade beim Füttern und muss aber in 10 Minuten schon weiter, weil er hat einen Arzttermin oder irgendwas anderes, dann hat er zu wenig Zeit. Und wenn der zu wenig Zeit hat oder wenn irgendjemand zu wenig Zeit hat, dann sind es immer schon schlechte Voraussetzungen. Also deshalb würde ich wirklich eher einen Termin ausmachen, damit einfach ja das in Ruhe besprochen werden kann. Und je nachdem, wie der Stallbesitzer drauf ist, kann man ja dann eh sehen, wie man es anspricht, ob es eher ein guter Tag ist oder ein schlechter Tag.
Okay, ja super. Also vielen Dank. Ich finde, es waren viele kleine und größere Tipps dabei, die man in der täglichen Kommunikation wir hatten jetzt den Fokus auf den Stallbetreiber auch, aber in der Kommunikation mit dem Tierarzt und Hufschmied beachten kann, um hier vielleicht eine bessere Basis zu finden und eher zum Ziel zu kommen oder zu seiner Wunschvorstellung. Euch da draußen schon mal vorab, geht die Sachen an und probiert es einfach aus, testet die verschiedenen Strategien und Tipps aus und setzt euch wirklich mal die Brille des anderen auf. Aber jetzt vor Schluss habe ich noch drei Fragen an dich, Tamara, drei persönliche. Und zwar, hast du dir schon mal beim Futter deines Pferdes gedacht, das schaut aber lecker aus, und hast vielleicht sogar probiert?
Ja, ich probiere ständig irgendwas. am liebsten eigentlich das Mesh. Und zuletzt habe ich tatsächlich euer Feldfrüchte-Mesh. Das sieht nämlich aus wie mein Porridge, das ich morgens esse. Und ich dachte mir, oh mein Gott, vielleicht schmeckt das auch wie mein Porridge. Und ich habe es probiert. Es hat mir ein wenig Honig gefehlt. Mir war es nicht süß genug, aber es soll ja mein Pferd essen, nicht ich.
Ja, aber probierst du das Mesh dann in aufgeweichtem Zustand oder trocken?
Nein, aufgeweicht.
Echt? Oh. Ja, lustig, auf welche Ideen man so kommt. Vielleicht solltest du es mal mit Milch dazu probieren und als Milch aufkochen. Dann schmeckt es vielleicht noch mal besser. Ich kann dich vorab beruhigen, es ist nichts drinnen, das du nicht essen darfst.
Sehr gut.
Ja, ist dein Pferd eher Team Allesfresser oder Team Heikel?
Team Super Heikel.
Und wenn du ein Pferd wärst, welche Rasse wärst du und warum?
Die Frage finde ich ja schwierig. Ich glaube, ich wäre eher so bei den Vollblütern zu Hause, weil ich doch schon sehr sensibel bin und mir kommt auch vor, dass die trotzdem manchmal etwas schwer zu überzeugen sind. Ja, ich glaube, also mein Freund sagt immer, ich bin wie mein Pferd, also insofern wäre ich wahrscheinlich eher bei den Vollblutpferden zu Hause.
Ja, cool. Vielen Dank, und vielleicht möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch kurz mitgeben, wo man Equihumana findet, wo man sich vielleicht noch mehr über deine Arbeit informieren kann und wo man vielleicht auch eine Beratung buchen kann, wenn jetzt ein besonders schwieriges Gespräch ansteht, ja, oder man eben mehrere Themen hat und da ein bisschen Unterstützung braucht.
Genau, also ihr findet mich auf Instagram unter Equihumana, alles klein und zusammengeschrieben. Und ihr könnt euch natürlich über mein ganzes Angebot auf meiner Website informieren. Das ist equi-humana.at. Ich biete da, wie gesagt, Coachings an, also für solche Themen, wie wir sie heute besprochen haben. Aber auch, wenn ihr zum Beispiel ein chronisch krankes Pferd habt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das einen selber auch sehr stark belastet. Und ja, alle weiteren Themen, die einen als Mensch so betreffen, wenn man mit Pferden zu tun hat oder mit Pferden arbeitet.
Super, dann nochmal vielen Dank, Tamara. Mir hat es Freude bereitet heute, auch wenn es ein schwieriges Thema war. Finde ich, haben wir echt gute Tipps eben, wie schon gesagt, dabei gehabt. Und ich hoffe, die Leute draußen können viel umsetzen. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
Vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr was umsetzen könnt von dem, was ich da heute so erzählt habe.